Lopen Dank sei dem Herrn, dass uns sein Wort überwältigt, dass seine Gnade uns erfasst und dass sein Geist uns in alle Wahrheit hineinleitet. Mir ist das Wort, das wir zur Einleitung lasen, zu Herzen gegangen. Und wenn wir den Zusammenhang betrachten, dann geschahen zu der Zeit, als Gott sich seinem Bundesvolk offenbarte, große und gewaltige Dinge. Beim Auszug und auch beim Einzug. Hier werden zwei Dinge gefragt oder gesagt. Was war dir mehr, dass du flohest, und dir Jordan, dass du rückwärts wandest? Als das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt wurde, da teilte sich das Meer, denn Gott hatte etwas Besonderes mit seinem Volke vor, und ich habe es oft genug gesagt, wenn auch kein Weg ist, den du und ich, den wir als Volk Gottes gehen könnten, wenn er nicht da ist, dann wird Gott ihn bahnen, dann wird er ihn machen, und wenn es mitten durch das Meer hindurch geht, was war dir, o Meer? Weshalb bist du zurückgewichen? Weshalb hast du dich geteilt? Was ist mit dir geschehen? Und weshalb? Schlicht und einfach, um dem Volke Gottes den Durchzug zu bahnen, hinüberzugehen und den Weg zu beschreiten, der in das verheißene Land führte. Und im gleichen Vers wird das Ende der Wanderung des Volkes Israel vor unsere Augen geführt, nach den 40 Jahren. Und es heißt, dir, o Jordan, dass du rückwärts dich wandest. Vergessen wir es nicht, beim Auszug und beim Einzug geschahen ähnliche Dinge. Was Gott am Anfang getan hat, das tut er auch am Ende. So wie er die neutestamentliche Gemeinde herausgeführt hat mit mächtiger Hand, so wird er sie mit erhobenem Arm hineinführen. Und wir werden seine Herrlichkeit schauen. Was war euch, ihr Berge, dass ihr hüpftet wie die Widder und ihr Hügel gleich wie Lämmer? Ich habe noch keine Berge hüpfen sehen und keine Hügel springen. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich, wenn er sich seinem Volke offenbart, dann geschieht etwas um uns herum. Dann merkt es die ganze Umgebung, und er möge Gnade schenken, dass es bald der Fall sein möchte. Die Antwort lautet: Vor dem Anblick des Herrn erbebte die Erde. Vor dem Anblick des Gottes Jakobs, etwas Wunderbares, nicht vor dem Volke Israel, sondern vor dem Gott des Volkes Israels. Nicht um deinet und nicht um meinet Willen, sondern um des Herrn Willen, der dich und mich erlöst und uns bei unserem Namen gerufen hat. Um seinetwillen tut er all die großen Dinge, auch in dieser Zeit. Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte uns heute mit der Hilfe Gottes vor Augen führen, dass es nicht eine leichte Sache ist und dass es nicht etwas Billiges ist, das wir empfangen haben, sondern die Offenbarung des Willens und des Wortes Gottes in dieser letzten Zeit. Wir wissen, dass viele Menschen über das Wort Gottes predigen. Sie lesen die Evangelien, die Briefe, das Alte und das Neue Testament. Und sie belehren das Volk, ein jeder auf seine Art. Aber Gott spricht, ihr werdet alle von Gott gelehrt sein, vom Kleinsten bis zum Größten, und einer wird den anderen nicht mehr belehren brauchen. Wir stehen in einer Zeit der göttlichen Unterweisung, in einer Zeit der göttlichen Belehrung, und das alles zu einem ganz bestimmten, zu einem großen und herrlichen Zweck der Vollendung der Gemeinde Jesu Christi. Ich werde heute wie in einer Bibelstunde einige Bibelstellen lesen, damit wir die Einsicht und die Übersicht des Wortes Gottes bekommen. Denn was Menschen über Gottes Wort sagen, genügt nicht. Gott muss selber durch sein Wort zu uns reden. Als erstes, das Wort, das mir auf dieser Reise groß wurde, aus Matthäus Kapitel 13. Hier möchte ich von Vers 51 lesen. Matthäus 13 von Vers 51. Habt ihr dies alles verstanden? Sie antworteten ihm, ja. Da sagte er zu ihnen, deshalb ist jeder Schriftgelehrte, der in der Schule des Himmelreichs ausgebildet ist, einem Hausherrn gleich, der aus seinem Schatze Neues und Altes hervorbringt. Hier wird von der Schule des Himmelreichs gesprochen. Irdische Denominationen haben alle ihre Schulen, sie haben ihre Seminare, sie haben ihre Lehrer, sie haben die Bücher, aus denen sie lehren, sie haben Kommentare, auf die sie sich berufen. Es gibt in all den Glaubensrichtungen, in allen Kirchen, in allen Freikirchen Schulungen, Tagungen, Einführungen in das, was die bestimmte Gemeinde oder Kirche glaubt und lehrt. Und viele von ihnen, wenn sie wirklich eines Tages ihres Amtes walten wollen, müssen sie viele Jahre opfern und studieren, um eines Tages die Leute belehren zu können. Das sind menschliche Einrichtungen. Und wir denken da an den großen Gottesmann Paulus, der in einer solchen Schulung war, der ein solches Seminar besucht hatte, zu den Füßen eines großen Lehrers. Und am Ende seiner Belehrung wusste er nichts von dem, was Gott damals getan hat, weil ihm der Zugang zu der biblischen Prophetie und der göttlichen Belehrung fehlte. Schon in den Sprüchen heißt es, wo keine göttliche Offenbarung ist, da geht das Volk in die Irre. Aber wie kommt die göttliche Offenbarung? Nicht in der menschlichen Schule, da kommt menschliche Offenbarung und auf die können wir verzichten. Was wir benötigen, ist göttliche Offenbarung. Und das Schöne ist, in der Schule des Himmelreiches wird nicht nur eine gewisse Elite ausgebildet, nur einige, die später ein Amt bekleiden werden. In der Schule des Himmelreiches sitzen alle, groß und klein, gemeinsam zu den Füßen Jesu Christi und hören seine Worte und bekommen sie durch den Heiligen Geist geoffenbart. Und dann wisst ihr in Kürze mehr als alle anderen, die auf einer Schule jahrelang gewesen sind. Hier heißt es wörtlich, deshalb ist ein jeder, der in der Schule des Himmelreichs ausgebildet worden ist. Jeder will eine Ausbildung haben. Und viele, die eine Ausbildung genossen haben, die haben sich dann die Einbildung noch dazu angeeignet. Aber hier geht es um viel mehr. Die Schule des Himmelreiches, die göttliche Belehrung, die Einführung in den Willen und in den Plan des allmächtigen Gottes. Und da kommen wir sofort zu dem Wort des Alten Testaments, das wir ja alle sehr gut kennen, aus dem Propheten Amos. Hier wird uns ja gesagt, dass Gott nichts tut, er offenbare denn seinen Ratschluss zuvor seinen Knechten, den Propheten. Amos Kapitel 3, Vers 6, 7 und 8. Wird die Posaune in einer Stadt geblasen, ohne dass die Leute erschrecken? Tritt ein Unglück in einer Stadt ein, ohne dass Gott der Herr es verursacht hat? Nein, Gott der Herr tut nichts, ohne zuvor seinen Ratschluss, seinen Knechten, den Propheten geoffenbart zu haben. Der Löwe hat gebrüllt. Wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, hat geredet. Wer sollte nicht als Prophet reden? Hier kommen wir gleich zu dem Kern der Sache. Nicht ein Evangelist, nicht irgendjemand, sondern Gott, der Herr, hat geredet, und zwar durch seine Knechte, die Propheten, um seinen Heilsratschluss im Voraus festzulegen. Und nach diesem festgelegten Ratschluss Gottes verläuft alles. Und ich habe es in diesen Tagen schon gesagt. Würde jemand von uns darum bitten, Herr, es wird alles so teuer, lenk doch die Herzen der Regierungsverantwortlichen, dass die Dinge billiger werden. Lenke die Staatsmänner, dass keine Kriege mehr kommen, dass sie vernünftig sind und so weiter. Das geht nicht, denn die Bibel sagt diese Dinge voraus. Kriege, Kriegsgeschrei, Hungersnöte, teure Zeiten, das alles, was im Worte Gottes vorausgesagt wurde, muss sich erfüllen. Und wir können nicht gegen den Willen Gottes beten. Wir müssen beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Lasst uns zum Markus, dem ersten Kapitel, den ersten Versen gehen. Markus, Kapitel 1, von Vers 1. Das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, hat folgenden Anfang genommen, wie bei dem Propheten Jesaja geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der dir den Weg herrichten soll. Und eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Hier möchte ich doch den Nachdruck auf die Redewendung legen, dass das Evangelium von Jesus Christus seinen Anfang genommen hat, wie im Propheten Jesaja im 40. Kapitel und wie im Malachi, dem 3. Kapitel, im 1. Vers geschrieben steht. Nicht wie die Schriftgelehrten meinten, nicht wie sie es erwartet haben, sondern so, wie es der Herr durch den Mund seiner Propheten verkündigen ließ. Lasst mich direkt an dieser Stelle sagen, das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, und die Vollendung der Gemeinde des Herrn wird ihren Anfang und nicht nur das, sondern ihr Ende so nehmen, wie es in den Propheten, wie es im Alten und im Neuen Testament geschrieben steht. Nicht wie die Menschen es meinen. Sie hätten mit Sicherheit daran gedacht, als große Denomination den Herrn zu empfangen und ihn dann in ihrer Mitte zu haben. Doch durch den Propheten hatte Gott sagen lassen: Siehe, eine Stimme erschallt in der Wüste, bereitet dem Herrn einen Weg und ebnet eine Straße für unseren Gott. Nicht wie Menschen gelehrt, wie sie es erwarten, sondern wie Gott es in seinem Worte gesagt hat. Das ist das Fundament, auf dem die Männer Gottes im Anfang des neuen Bundes standen, als noch keine Zeile vom Neuen Testament geschrieben war, standen diese Männer unter der Inspiration des Heiligen Geistes und erkannten in allem die Erfüllung der biblischen Prophetie. Und das, was Gott tut, ist ganz anders als das, was Menschen erwarten. Johannes stand ganz allein da. Aber er stand nicht allein, denn es steht geschrieben: Der mich gesandt hat zu taufen, der sagte zu mir: Auf den du den Geist herabkommen siehst, der ist es, der mit Heiligem Geist und mit Feuer tauft. Hier war der Anschluss an das prophetische Wort. Und dann kam das prophetische Wirken, das dem prophetischen Worte folgte. Und ich möchte, dass wir das heute wirklich durch die Gnade Gottes ein für alle Mal begreifen. Gott hat Bruder Branham nicht gesandt, um etwas Neues zu tun. Er hat ihn gesandt, um uns zu dem alten Worte Gottes zurückzuführen, zu dem prophetischen Wort, um uns die Übersicht zu geben. Es ist ein anderes Wort, das mir noch groß wurde im Brief Johannes, im ersten Kapitel von Vers 1, was von Anfang da war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir beschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, das verkündigen wir euch, und das Leben ist offenbar geworden, und wir haben es gesehen und bezeugen es euch und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbar geworden ist. Hier wird uns deutlich gesagt, dass das, was in Gott, dem Vater, war, ist in Christus für uns offenbar geworden. In ihm haben wir das Leben. Und es heißt hier, was wir gesehen und gehört haben vom Wort des Lebens. Jetzt passt bitte genau auf. Ich habe bis heute noch kein Wort gesehen. Ich habe es nur gehört. Ein Wort, das ausgesprochen wird, ist ja zunächst unsichtbar. Hier aber wird gesagt, was wir gesehen und was wir gehört haben vom Wort des Lebens, das verkündigen wir euch. Die Sache ist sehr einfach. Das Wort nahm Gestalt an und blieb nicht nur ein zusammengefügtes, von Buchstaben formuliertes Wort, sondern das Wort wurde Fleisch. Mit anderen Worten, die Verheißungen Gottes, die er in seinem Worte gegeben hat, wurden Realität. Christus ist das Fleisch gewordene Wort. Aber auch durch die Gemeinde soll jedes Wort, das ausgesprochen wird, sichtbar in Erscheinung treten. Lasst es mich ganz kurz erläutern. Wenn wir von der Rettung der Seele das Evangelium verkündigen, dann soll es nicht nur bei der Verkündigung bleiben. Dann soll die Seele, die das Wort von der Rettung hört, das soll in ihr die Rettung bewirken. Es soll nicht nur bei dem Worte bleiben, man soll die sichtbare Auswirkung des Wortes sehen können, dass man mit Ohren und mit dem Herzen gehört und im Glauben aufgenommen hat. Als Gott der Herr sprach, es werde Licht, das waren im Moment nur Worte. Aber im nächsten Moment verwandelten sich diese Worte in den direkten Bestandteil dessen, was durch diese Worte ausgedrückt wurde. Das ist die Sache, von der wir reden, und das ist der Dienst, auf den wir zugehen. Nicht nur Worte, die im Raum verklingen, an die wir uns vielleicht bestenfalls noch einmal erinnern, sondern Worte, die nicht leer zurückkommen, sondern das ausrichten, wozu Gott sie gesandt hat. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir die prophetische Botschaft, die ja eine Herausforderung, an diese Generation ist, eine Herausrufung der Gläubigen, die zur Brautgemeinde gehören, und andererseits von den Leuten missverstanden wird, weil sie meinen, dass wir so töricht sind und einem Menschen nachfolgen. Wer folgte dem Johannes nach? Niemand. Die Menschen gingen nur hin, um die Botschaft Gottes aus dem Munde dieses Propheten zu hören. Denn in seiner Person erfüllte sich Jesaja Kapitel 40, Vers 3. In seinem Dienst erfüllte sich Malachi 3, Vers 1. Und in dem Moment, wo sich durch einen Menschen Gottes Wort erfüllt und Prophetie Gestalt annimmt und sichtbar vor unsere Augen tritt, haben wir es nicht mehr mit dem Menschen namens so und so zu tun, sondern mit dem lebendigen Gott, der sein Wort in dieser Weise zur Erfüllung bringt. Wer war Moses? Moses war der Mann, den Gott dazu benutzte, die Verheißung, die er Abraham gegeben hatte, zu erfüllen. Und wir sehen, dass er selber fliehen musste, dass er 40 Jahre warten musste, aber plötzlich, als die Zeit und Stunde Gottes geschlagen hatte, da führt es ja Bruder Brenhim so schön aus, dass der alte Mose nicht mit seinen 40 Jahren in der vollen Kraft des Mannes, sondern mit seinen 80 Jahren plötzlich mit seinem Stab in der Hand nach Ägypten hinunterzieht. Und wenn ihn jemand gefragt hätte, Moses, was hast du vor? Dann hätte er sicherlich sagen können, werte Freunde, ich habe gar nichts vor, aber der, der mit mir geredet hat, der ich bin, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der sendet mich und er hat etwas Großes vor und ich möchte dabei sein, wenn es geschieht. Was war da? Derselbe Mose. Aber die Stunde Gottes hatte geschlagen. Plötzlich hat Gott eingegriffen und es war nicht mehr das Können und das Wissen und die Fähigkeiten eines Mannes, sondern Gott, der Herr, hatte geantwortet, ich habe die Not meines Volkes gesehen und ihr Wehgeschrei ist vor mich gekommen. Deshalb sende ich dich hin, um sie herauszuführen. Ich frage euch heute, wer hat das Volk Israel herausgeführt? Gott oder Moses? Gott unter der Führung Moses. Denn es muss immer ein Mensch da sein, in dem das Wort Gestalt annehmen kann und verwirklicht werden kann. Und Bruder Brenhim sagt auch, wir sind ein Teil des Wortes geworden. Wir stehen nicht außerhalb, wir stehen nicht daneben. Wir sind Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben an Jesus Christus geworden. Aber wenn wir die Vergangenheit betrachten, dann hat ja kein Mensch Mühe. Im Gegenteil, man findet genügend, die Gräber der Propheten schmücken, die über sie predigen und so weiter. Aber wenn wir auf die gegenwärtige Zeit zu sprechen kommen, dann sieht es plötzlich anders aus. Und ich darf mir da wirklich in aller Demut ein Urteil erlauben. Ich habe genügend, ich möchte es einmal sagen, Männer Gottes getroffen, die weltbekannt sind. Und sie alle haben einstimmig gesagt und sagen es vielleicht noch heute. Wir wissen und glauben, dass Bruder Branham den größten Dienst hatte seit den Tagen Jesu Christi. Und dass Gott mit keinem Manne so war wie mit ihm. Da könnt ihr heute, und ich möchte es vermeiden, Namen zu erwähnen. Aber die größten Persönlichkeiten in den Reihen des vollen Evangeliums sprechen. In dem Moment aber, als Bruder Branham von dem evangelistischen Teil, von dem Gebet für die Kranken, es blieb alles, Evangelisation blieb, Gebet für die Kranken blieb, aber es ging über zu der nächsten Phase, nämlich zu dem lehrmäßigen Teil. Und schon sind viele zurückgegangen und folgten nicht mehr. Und als er dann wirklich mit dem prophetischen Wort ganz klar herauskam und sagte, Malachi, Kapitel 3, die letzten Verse müssen sich erfüllen. Und als er wie Johannes, und ich hoffe, dass ihr es begreift, Johannes hat ein Selbstzeugnis gegeben. Ich möchte es euch vorlesen aus dem Johannesevangelium, und zwar dem ersten Kapitel, denn es steht ja geschrieben, niemand legt Zeugnis für sich selber ab. Niemand spricht für sich selber. Es ist besser, Gott oder andere sprechen für ihn. Aber hier steht's geschrieben, Evangelium Johannes, Kapitel 1 von Vers 19. Dies ist nun das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, die ihn fragen sollten, wer er sei. Da bekannte er unverhohlen und erklärte offen, ich bin nicht Christus. Sie fragten ihn weiter, was denn, bist du Elia? Er sagte, nein, ich bin es nicht. Nun mag jemand die Frage stellen, Moment mal, der Herr Jesus hat doch später im Matthäus-Evangelium im 11. Kapitel gesagt, wenn ihr es annehmen wollt, Elia kommt zwar, aber er ist schon gekommen. Er hat also beides unter ein Dach gebracht. Und wenn wir es genau betrachten, steht im gleichen Kapitel des Propheten Malachi von dem ersten Kommen Christi, von der Wegbereitung und auch von dem zweiten Kommen Christi. Aber hier sagt Johannes auf die Frage oder antwortet auf die Frage, bist du Elia? Er sagte, nein, ich bin es nicht. Dennoch sagt Gottes Wort, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Wisst ihr, die Not besteht nicht darin, dass Gott mit einem Menschen ist und dass Tote auferweckt werden, Blinde sehend werden, Lahme gehend und große Wunder und Zeichen geschehen. Die Not besteht darin, dass die Menschen keinen Zugang zu den prophetischen Worte haben, dass ihnen das, was gerade geschieht, nicht geoffenbart wird aus der Schrift heraus. Sie alle glauben an Offenbarungen, aber ihre Offenbarungen bewegen sich im luftleeren Raum. Markus schreibt, das Evangelium von Jesus Christus hat seinen Anfang genommen, wie bei dem Propheten Malachi, und bei dem Propheten Jesaja geschrieben steht. Wir müssen in der Lage sein, sagen zu können, das Evangelium von Jesus Christus nimmt sein Ende, nimmt seinen Abschluss, wie bei den Propheten, wie in den Psalmen, wie im Neuen, wie im Alten Bund geschrieben steht. Aber wir müssen diese Bibelstellen finden. Und ihr könnt Tag und Nacht suchen. Ihr werdet darüber hinweglesen, es sei denn, ihr seid in der Schule des Himmelreichs. Es sei denn, ihr sitzt zu den Füßen Jesu. Dann redet nicht der eine dieses und der andere jenes, dann redet nur noch einer. Und das ist der erhöhte Herr der Gemeinde, der mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandelt. Und ihr wisst, wenn einem, wie mir gesagt wurde, auch wir halten Bruder Brenhin für einen großen Gottesmann, für den größten Gottesmann seit den Tagen Jesu Christi. Aber seitdem wir gehört haben, dass er glaubt, dass er der Prophet sei, der da kommen soll vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn, da können wir nicht mitgehen. Und gerade da, wo diese Menschen nicht mehr mitgehen können, gerade da beginnt unser Weg für die letzte Phase dieser prophetischen Zeit, in der wir leben. Ob ihr das heute glaubt oder nicht, ob ihr es versteht oder nicht, ihr werdet den Tag erleben und wissen, dass das die reine Wahrheit gewesen ist. Und ich frage euch heute, wie begann das Neue Testament? Indem das Wort des Propheten Jesaja erfüllt wurde und das Wort des Propheten Micha. Aber wie wurde es erfüllt? Indem ein Mann, der schon fast wie ein Kamel aussah, denn es steht ja geschrieben, er trug ein Fell von einem Kamel. Und was meint ihr, was wohl in den Leuten vor sich ging? Die dachten, na ja, der Mann, der sieht ja dem Ding, dessen Fell er trägt, ja ziemlich ähnlich. Was meint ihr, wie lustig sich die Menschen darüber gemacht haben und nicht gewusst, dass Gott sich in Einfachheit offenbart, dass er sich umhüllt und dass sein Wort Gestalt angenommen hatte in dem Dienst eines Propheten. Und unser Herr spricht später, was wolltet ihr sehen, als ihr hinauszoget, um Johannes zu hören? Wolltet ihr ein Schilfrohr sehen, das einmal nach links und einmal nach rechts vom Winde hin und her weht? Oder jemand, der da in angenehmer Purpurkleidung einhergeht? Und der Herr spricht, ich sage euch, solche Menschen, die sind in Königspalästen. Wen habt ihr gesehen? Und dann sagt ihr's, wenn ihr's annehmen wollt, er ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor mir her. Was war es? Das Neue Testament begann mit der Erfüllung des prophetischen Wortes in der Gestalt eines Mannes, der in Einfachheit auftrat. Die Menschen schüttelten den Kopf. Aber Gott hatte auch diejenigen, die geglaubt haben. Wie soll das Ende sein? So wie der Anfang war, so wird das Ende sein. Das letzte Buch der Bibel ist doch ein prophetisches Buch. Es steht doch nicht am Anfang des Neuen Testaments. Es steht sogar chronologisch richtig am Ende des Neuen Testaments. Und da begegnen wir im ersten Vers den Worten Offenbarung Jesu Christi, die Gott dem Johannes hat zuteil werden lassen, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Kürze geschehen wird. Gott hat am Ende der Gnadenzeit einen prophetischen Zeitabschnitt. In diesen prophetischen Zeitabschnitt fällt die gesamte Erfüllung dessen, was im Alten und im Neuen Testament vorausgesagt wurde. Hier, der Mann Gottes, Petrus, er sagt es ganz klar im 2. Petrus, im 3. Kapitel: Kommen aber wird der Tag des Herrn wie ein Dieb, an ihm werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber in der Flammenglut sich auflösen, und die Erde wird mit allen Menschenwerken, die auf ihr sind, im Feuer aufgehen. Der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der Tag, der brennen wird wie ein Ofen. Paulus, der Mann Gottes, er sagt in 1. Thessalonicher, im 5. Kapitel: Was aber die Zeit und die Stunde anbetrifft, so bedürft ihr, liebe Brüder, darüber keine schriftliche Belehrung. Ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn wir dann zu dem Propheten Malachi gehen, um zu erfahren, wovon diese Männer im Neuen Testament geredet haben, dann lesen wir in den letzten Versen des Alten Testaments, und zwar Kapitel 3, Malachi 3, von Vers 19. Wisset wohl, es kommt der Tag, brennend wie ein Ofen, da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein, und verbrennen wird sie der Tag, der da kommt, so spricht der Herr der Heerscharen. Vers 22 bitte: Bleibet eingedenk des Gesetzes meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb Satzungen und Verordnungen für ganz Israel aufgetragen habe. Und wisset wohl, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Wer das Alte Testament nicht durchliest, um zu wissen, was der Tag des Herrn ist, der kann im Neuen Testament lesen und wird es nicht begreifen, weil das Alte und das Neue zusammengehört. Das eine wie das andere eins fließt in das andere über. Wenn die Brüder Brenhem in einer solch außergewöhnlichen Weise so viele Jahre hindurch gehört, erlebt, mit ihm gegessen und getrunken haben, ja seine Freunde waren, zum Jagen mit ihm gegangen sind, hätten sie doch nicht auf ihren Ohren gesessen, sondern in ihrem Herzen darüber nachgedacht, dass doch ein solch gewaltiger Dienst irgendeinen Sinn und Zweck haben muss. Denn Bruder Brenhem konnte von sich selber aus genauso viel und genauso wenig tun wie du und ich. Aber hat nicht der Herr zu ihm gesprochen, wie Johannes dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde: So wirst du mit einer Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgesandt. Es ging alles gut, auch mit dem Volke Israel, und sie waren ohne Sünde. Gott hat ihnen nichts angerechnet. Sie haben ihre Opfer dargebracht. Alles war bestens in Ordnung. Aber mit dem Tage und mit der Zeit, als biblische Prophetie, als das Wort Gestalt annahm, als Weissagungen sich zu erfüllen begannen, hat Gott einen neuen Anfang gemacht. Und wer diesen neuen Anfang versäumte, der versäumte den Anschluss an das Wirken Jesu. Und den Anschluss, wer nicht den Anschluss an das Wirken Jesu hatte, der hat ihn weiterhin versäumt. Bis dahin war das Volk Israel im Recht. Sie hatten ihren Gottesdienst, wie es Mose verordnet wurde. Aber dann begann ein neuer Zeitabschnitt. Brüder und Schwestern, werte Freunde, wir sind nicht hier, um Kritik zu üben, und wenn, dann ich an mir und du an dir. Ich schlage an meine Brust und du an deine. Aber das möchte ich heute wirklich ganz klar sagen, auch wenn ich ein wenig gehemmt bin. Wer nur das evangelistische Wirken Gottes im Dienste Bruder Brenhams erkannt hat, wo alles gejubelt und gejauchzt hat, wo die Gemeinden des vollen Evangeliums in den größten Feldzügen mitgearbeitet haben und natürlich auch ihren Vorteil darin hatten. Damit ist noch nichts geschehen. Das ist nur der erste Schritt zu dem gewesen, was folgen würde. Es gibt ja viele Evangelisten, oder gab es nur einen? Es gibt viele, noch bis auf den heutigen Tag. Und man kann es ihnen nicht abstreiten. Viele, so sieht's aus, wirken im großen Segen. Manche Geschichten sind vielleicht ein bisschen übertrieben, sind zum Teil vom Hörensagen weitergegeben worden und noch frisiert, aber das macht ja nichts. Das Kriterium ist nicht die Evangelisation. Das Kriterium ist der Moment der Erfüllung des prophetischen Wortes, damit Gott feststellen kann, ob wir auswendig oder inwendig mit ihm weitergehen wollen. Es ist nämlich eine sehr schöne Sache. Allerdings nur nach außen hin, wenn man in einer Versammlung sitzen kann. Und die Menschen, sie sind alle so, als wären sie schon irgendwie ein wenig höher gehoben. Und wenn man nur ein wenig höflich die Frage stellt, haben Sie oder hast du schon von dem gehört, was Bruder Brenhem getan hat, dann sind gerade dieselben Menschen, die vorher ihre Hände gehoben, die in neuen und in alten Zungen gesungen haben, die in den Lobpreis eingestimmt haben, sie fahren aus der Haut. Und man erkennt sie nicht mehr wieder. Man meint, das kann doch nicht derselbe Bruder, das kann doch nicht die gleiche Schwester sein. Eben waren sie noch selig und haben alle gesungen auf Kommando und sich hin und her bewegt. Und plötzlich verändert sich sogar das äußere Ansehen. Das strahlende Gesicht verändert sich wie das Gesicht Kains. Es wurde finster, so steht's geschrieben. Warum wurde es finster? Weil er plötzlich begriff, dass Gott auf das Opfer Abels gnädig herabgesehen hat. Ob ihr mir das heute glaubt oder nicht, ich habe mit diesen Augen, aus denen ich jetzt schaue, Menschen vor mir von einem Moment zum anderen verwandelt gesehen. Von einem angenehmen Menschen sogar das äußere Bild des Blickes, die Gesichtszüge und alles verändern sich in einem einzigen Augenblick. Die schönen Schriftgelehrten, die Kinder so segnen konnten, die alle nur recht getan haben, sie konnten sich plötzlich ganz anders gebärden, als sie mit Jesus konfrontiert worden sind. Brüder, Schwestern, werte Freunde, begreifen wir heute das Evangelium mit Jesus Christus, dem Sohne Gottes, hat einen prophetischen Anfang gemacht, in dem gemäß dem Worte Gottes, Jesaja 40, Vers 3 und 4, Maleachi 3, Vers 1 und 2, ihre Erfüllung gefunden haben. Das Evangelium von Jesus Christus nimmt ein prophetisches Ende mit dem Propheten, den Gott gesandt hat, und mit der Gemeinde, die durch die prophetische Botschaft abgesondert wird. Wenn Evangelisation ist, dann kommen alle. Vor kurzem waren in unserer Stadt einige Leute, sie haben eine Evangelisation gemacht und 13 Kirchen und Freikirchen und Gemeinden, alles hat mitgemacht. Man fragte gar nicht, was und wie, man machte mit. Aber kommt mit der prophetischen Botschaft, dann geht die Jalousie mitten am Tage runter. Weshalb? Weil die Menschen im Dunkeln gelassen wurden über den Heilsplan Gottes. Es wird mir von Tag zu Tag größer und wichtiger, und ich möchte dankbarer werden, je länger, je mehr, für die Offenbarung des Wortes Gottes für diese Zeit. Was nützte mir, alles zu wissen, wenn ich nicht das von Gott gesagt bekommen hätte, was ich jetzt wissen muss und was er jetzt tut? Nehmt es aus dieser Versammlung mit nach Hause. Sollte euch irgendjemand ansprechen, dann sagt ganz einfach, der Abschluss, den Gott mit seiner Gemeinde macht, ist nicht der in den Programmen der Menschen, große Dinge hier und große Dinge da, sondern gemäß dem prophetischen Wort, gemäß dem, was der Herr gesagt hat. Begreift ihr jetzt, dass wir tatsächlich in der Schule des Himmelreichs schon eine beträchtliche Zeit gesessen haben und dass der Herr uns belehrt hat und dass er heute berechtigt fragen kann, habt ihr das alles verstanden? Würde der Herr heute hier fragen, habt ihr verstanden, dass der Abschluss ein prophetischer Abschluss sein muss? Wenn er fragen würde, habt ihr verstanden, welch ein Dienst in eurer Generation war? Wie können wir es verstehen? Indem uns der Herr das Verständnis für die Schrift öffnet. Und ich sage euch, wenn diese Belehrungszeit vorüber sein wird, dann werden wir genauso wie die Jünger damals sagen können, als er fragte, habt ihr das alles verstanden? Und sie sagten, ja, Herr, Halleluja. Hast du's verstanden? Habe ich's verstanden? Ja, Herr, du hast es mir geoffenbart. Durch deinen Heiligen Geist hast uns in dieser Zeit belehrt. Wir würden denken, und damit komme ich zum Schluss, dass die Schule des Himmelreichs ja nun irgendwo oben im Himmel sein müsste. Nein, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Der erste Satz, den Johannes, dieser Mann, in dem sich biblische Prophetie erfüllte, er sagte als erstes, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Unser Herr hat fast dieselbe Formulierung gebraucht. Und das Himmelreich kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Es ist inwendig in dir und in mir. Wir sind in das Reich Gottes hineinversetzt worden. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Gnade unseres Herrn. Sein Blut bedeckt meine Schuld. Es macht hell mich und rein, dich auch. Du bist erlöst, nimm es im Glauben an. Und der Herr wird uns in seiner Schule so lange behalten, wie es nötig ist. Und ich bin dankbar dafür. Die Schule des Himmelreichs ist für alle Brüder, für alle Schwestern, für groß und klein. Gemeinsam sitzen wir unter der mächtigen, prophetischen Belehrung der Endzeitbotschaft, die Gott uns in dieser Zeit gegeben hat. Dadurch werden wir von allen anderen unterschieden und auch von ihnen nicht anerkannt. Aber einer kennt uns und er hat uns gerufen. Seid ihr heute froh, dass Gott uns die Gnade geschenkt hat, in seiner Gegenwart, in seinem Reiche, sein Wort aus seinem Munde zu hören, nicht gedeutet, sondern geoffenbart. Das Wort ist nicht nur gehört worden, wir haben es auch gesehen. Deshalb sagt Johannes, was wir gehört und gesehen haben. Wort Gottes ist nicht nur zu hören, Wort Gottes ist auch zu sehen. Es ist zu sehen an dir und an mir. Oh, das Wort vom Kreuz. Das gesamte Wort will sichtbar werden in deinem und in meinem Leben. Kranker Mensch, der du heute hier bist, höre nicht nur das Wort von der Heilung. Möge das Wort gesandt sein, um dich gesund zu machen. Der du noch nicht gerettet bist, nimm das Wort der Rettung an und du wirst gerettet werden. Rufe den Herrn an und er wird dich segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, gemeinsam kommen wir jetzt vor dein heiliges Angesicht im völligen Glauben und im Vertrauen, dass du jetzt antwortest, dass du rettest, dass du vergibst, dass du befreist und dass du heilst. Herr, in deinem teuren Jesus Namen soll die Kraft Gottes an den Einzelnen offenbar werden und dein Wort Bestätigung finden. Geliebter Herr, du hast uns die Zeit und Stunde erkennen lassen, in der wir leben, und hast mit uns geredet, wie ein Freund mit seinem Freunde redet, und hast uns die Geheimnisse des Himmelreiches wissen lassen. Allmächtiger Gott, der du warst, der du bist und der du sein wirst, enttäusche dein Volk nicht, sondern antworte jetzt und bestätige dein Wort in mächtiger Weise an jedem, der von Herzen glaubt. Und es soll geschehen im Namen des Herrn, dass wir Gottes Wort nicht nur hören, sondern es sehen und erleben, dass es Realität vor uns wird nach Geist, Seele und Leib. Ich danke dir, Herr, für die Schule, in die du uns genommen hast. Heiland, übe Geduld und Langmut mit jedem Einzelnen, dass niemand zurückbleibe. Heiland, du hilfst allen gleichermaßen. Ich danke dir dafür. Habe Dank, dass du deinen Knecht und Propheten gesandt hast. Habe Dank, dass mit ihm, mit seinem Dienst, ein prophetisches Zeitalter eingeleitet wurde. Habe Dank, dass wir hören dürfen, was der Geist den Gemeinden sagt. Habe Dank für jeden Bruder, für jede Schwester, für alle, die du herausgerufen und erwählt hast. Möge dein Segen und deine Gnade mit uns allen sein. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. 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 Preis sei Gott. Preis sei Gott. Halleluja. Selig sind die Augen, die sehen, und die Ohren, die hören, denn viele hätten gern gesehen und gehört, was uns vergönnt wurde, und haben es nicht zu sehen und nicht zu hören bekommen. Mein Gott, ich weiß, dass du hier bist. Deine Heiligkeit erfüllt diesen Raum. Halleluja! Alles ist möglich. Lob und Dank sei dem Herrn. Öffnet euer Herz. Öffnet euren Mund. Und wenn ihr sagt, Herr, ich liebe dich. Herr, ich danke dir. Herr, du hast zu mir geredet. Halleluja! Was immer in euer Herz kommt, spricht es aus. Gib Gott die Ehre. Halleluja! Denn Gott hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnstätte, und es mögen erzittern die Bewohner der Erde. Halleluja! Gott hat Großes getan beim Auszug unter Moses. Gott hat Großes getan beim Auszug, beim Einzug unter Josua. Er ist unser Gott. Halleluja! Er, der am Anfang des neuen Bundes Großes getan hat, und alles war Erfüllung der Schrift. Halleluja! Halleluja! Alles, was im Reiche Gottes geschieht, ist Erfüllung der Schrift. Halleluja! Auf dass die Schrift erfüllt werde, mögen Ströme lebendigen Wassers fließen, wie die Schrift sagt. Halleluja! Preis sei dir, mein Gott. Wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln und nicht Deutungen gefolgt, sondern der Offenbarung des prophetischen Wortes, das da leuchtet wie ein helles Licht an einem dunklen Ort. Halleluja! Das Licht zur Abendzeit. O, dank dem Herrn, rühmt seinen Namen. Wenn die Berge gesprungen und die Hügel gehüpft haben, was soll da mit dem Volke Gottes sein? Uns ist Heil widerfahren. Heute, in dieser Stunde, ist dir Heil widerfahren. Halleluja! Preis und Dank, Ruhm und Anbetung dir, dem Lamme, das die Siegel geöffnet hat in unserer Zeit. Halleluja! Du Lamm Gottes, Halleluja, dir dem König. Halleluja, dir dem Herrn. Dank sei dir, preis deinem heiligen Namen. Segne alle und sei mit uns allen. Halleluja. Du bist würdig und dir wollen wir es bekunden, indem wir es singen und dich dadurch ehren. Halleluja. Du bist würdig. Du Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du bist würdig, o Herr. Du bist würdig. Du Amen.